Gute ihr Mainzer, die Winterpause ist vorbei. Jetzt startet die Mission Klassenerhalt bei Mainz 05 und ein neuer Angreifer, Philipp Tietz, ist schon da. Über ihn und über viele weitere Themen sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Die Bundesliga geht wieder los. Vorfreude pur, könnte man denken, aber nicht so bei Mainz 05. Da wird im Moment hart daran gearbeitet, dass die Mannschaft im nächsten Jahr nicht zweitklassig spielt. Heute bei 05 in Zeit spreche ich mit meinem erstklassigen Kollegen und Mainz 05 Reporter Florian Schlecht über alle Themen, die momentan bewegen. Servus Flo.
Ja, hi Erik. Und frohes Neues.
Frohes Neues. Ja, wunderbar. Du warst beim Trainingsauftakt dabei. Ist schon ein paar Tage her. Ich sehe, du bist inzwischen auch wieder aufgetaut. Was hast du denn so für Vibes von vor Ort mitgenommen, außer Kälte?
Danke erstmal für das Lob mit dem erstklassigen Reporter. Ja, ich habe dann aber doch festgestellt, wenn es um Winterkleidung geht, da bin ich quasi in der bunten Liga noch nicht mehr Ersatzspieler, sondern maximal Tribüne. Also keine langen Unterhosen, keine Winterstiefel, keine Fußsohlen, die warm halten. Ja, aber ich will da jetzt nicht meckern. Ne? Also jeder hat da mit seinem Leid zu kämpfen. Es gab tatsächlich beim Trainingsauftakt Ordner, die mit einem Laubbläser versucht haben, rund um die Profis den Schnee wegzublasen.
Das war richtig vereist.
Ja, alles, ne? Tatsächlich, die dann auch noch mit Schippen über den Platz gelaufen sind. Aber auch 200 Fans, die dann tatsächlich so vor Ort waren, die auch gefroren haben, aber halt trotz Tabellenplatz 18 halt signalisieren, der Rückhalt ist da und wir sind neugierig, was sich bei euch entwickelt jetzt zur Rückrunde.
Es war ja wirklich eine Menge los, hast du auch eben schon gesagt. Konnte man schon wirklich was erkennen, auch bei der ersten Trainingseinheit? Ging es richtig zur Sache? War das eher so ein lockerer Aufgalopp?
Es waren jetzt ja schon insgesamt zwei öffentliche Einheiten, die man sehen konnte. Schon deutlich mehr, die Mannschaft dann auch hinter verschlossenen Türen absolviert hat. Für Urs Fischer tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Phase, denn er kam jetzt zu einem Zeitpunkt, wenn wir uns zurückerinnern, wo es zwei englische Wochen gab und dann direkt Winterpause. Also er hat jetzt erstmals die Möglichkeit, mal einige Tage am Stück mit der Mannschaft zu arbeiten, Abläufe einzustudieren. Und das konnte man auch bislang sehen in den ersten Einheiten, dass die Mannschaft sehr, sehr stark eben nochmal am Mittelfeldpressing arbeitet, am tiefen Block, aber eben auch im Umschaltspiel, damit man offensiv deutlich mehr Gefahr erzeugt, schnell zu Abschlüssen kommt, schnell Toraktionen sucht. Denn das wird Mainz 05 jetzt eben auch brauchen in den verbleibenden Spielen der Saison. Man darf ja nicht nur 0-0 spielen, man muss ja auch Spiele gewinnen, Punkte einsammeln, um am Ende den Abstieg zu verhindern.
Und was man natürlich auch brauchen wird im Abstiegskampf, ist die nötige Härte. Mhm. Und da haben wir am Sonntag gesehen, wie es dann auch laufen kann. Da hat Dominik Kohr Benedikt Hollerbach ja mal freundliche Neujahrsgrüße ausgerichtet und ihn gleich mal richtig umgeholzt. Also daran fehlt es schon. Auch nicht, oder? Kurz vorm Start.
Nee, Härte ist dann auf jeden Fall da. Heiß sollten die Spieler sowieso sein, denn einen Kaltstart, den sollte man sich jetzt auch bei Minustemperaturen eben nicht gönnen am Samstag. Trotzdem würde ich die Situation so ein bisschen, unterschiedlich bewerten tatsächlich. Also es gab ja auch einige Reporter, die die Einheit besucht hatten, von uns auch Reporterin Antonia Meyer, die auch gesagt hatte, also am Ende ist Nadim Amiri so zu Benedikt Hollerbach gegangen, hat sich mal erkundigt, wie es ihm geht, ansonsten kaum jemand. Also das ist den Beobachtern auch aufgefallen, also neben der Tatsache, dass man sehr motiviert ist, ist die Lage eben auch sehr angespannt, es ist Druck auf dem Kessel und es wird jetzt einfach Zeit, dass man Erfolgserlebnisse einfährt, damit sich eben die Stimmung auch nochmal deutlich verbessert.
Ja, wir haben hier auch euch nochmal ein paar Bilder mitgebracht vom Trainingsauftakt. Da könnt ihr nochmal sehen, genau das, was der Flo beschrieben hat, vereist, aber da ist er doch schon grün zu erkennen. Und guck mal da, da ist auch einer zu erkennen, der ist neu in Mainz. Ja, da ist er schon ganz aktiv am Ball, Philipp Tietz. So, liebe Flo, Philipp Tietz in Mainz, wie war dein erstes Gefühl, als du von dem Transfer gehört hast?
Ich war tatsächlich gar nicht so sehr überrascht, weil es jetzt nicht der ganz große Sensationstransfer ist. Also ich erinnere mich an eine Folge, in der ich jetzt nicht zu Gast war bei 05 Inside. Ihr habt den ja vor allem.
Die gab es auch.
Genau.
Ah,
die gab es, ja.
Die gab es.
Ja,
schon,
die gab es.
Ja.
Und, da habt ihr ihn ja auch schon ins Gespräch gebracht als möglichen Kandidaten, weil wenn man sich so die Bundesliga-erfahrenen Stürmer angeschaut hat, die für einen Abstiegskandidaten sicherlich in Frage kommen, dann war Philipp Tietz auf jeden Fall einer der heißen Anwärter beim FC Augsburg. Jetzt hat sich ja sogar herausgestellt, dass man schon sehr, sehr lange in Kontakt gestanden hat. Also Nico Bungert hatte gesagt, er hätte schon mit Philipp Tietz gesprochen, bevor Urs Fischer überhaupt Trainer von Mainz 05 geworden ist. Also da scheint man jetzt schon ein sehr, sehr großes Vertrauen halt rein zu haben. Und er ist zumindest ein Spieler, der die Bundesliga kennt, der auch hier und da schon mal gezeigt hat, wo das Tor steht. Und gleichzeitig hat Christian Heidel ja auch schon im Vorfeld so die Erwartungen ein bisschen beschwichtigt und gesagt, also ein Torschützenkönig aus irgendeinem Land, den werden wir uns mit unserem Bundesliga-Tabellenplatz nicht leisten können. Und ich glaube, am Ende springt dann eben ein Philipp Tietz auch als eine Lösung heraus.
Wir haben uns auch nochmal mit Zahlen zu Philipp Tietz beschäftigt. Können wir auch einmal sehr gerne einblenden. Also da sehen wir, hat er einen Vertrag unterschrieben bis Sommer 2028 mit einer Option auf ein weiteres Jahr. 4 Millionen Ablöse in dieser Saison, 10 Einsätze, ein Tor. Und ja, in der Bundesliga kommt er insgesamt auf 78 Spiele, 18 Tore und 16 Tore und 6 Vorlagen. Genau, so. Eine Zahl, müssen wir ehrlicherweise sagen, bleibt natürlich hängen, die Ablöse.
Ja.
4 Millionen Euro plus Boni. Mhm. Das ist ein Brett, oder?
Ist es. Und wenn ich so durch Internetforen lese, dann freuen sich viele Fans des FC Augsburg darüber und können dann über den Abgang auch hinwegsehen, weil sie, glaube ich, mit der Höhe der Ablösesumme auch nicht gerechnet hatten. Also es ist erstmal für Augsburg ein gutes Geschäft. Bei Mainz 05 muss man aber, glaube ich, halt Folgendes zu bedenken geben. Der Verein hatte gar keine Zeit, sich jetzt bis zum 31. Januar an den Pokertisch zu setzen, weil man einfach bis dahin noch 5 Bundesligaspiele hat, darunter eben sehr, sehr viele gegen Konkurrenten, gegen die man auch einfach Punkte einfahren muss. Das heißt, man hatte eigentlich schon den großen Wunsch, jetzt sofort zum ersten Spiel 2026 einen Spieler zu präsentieren. Tietz selber hat auch gesagt, er will auch unbedingt nach Mainz. Also es musste dann auch ein bisschen schneller gehen. Wahrscheinlich muss man dann auch eben preislich halt ein bisschen höheres Regal greifen. Insgesamt, was ich eben sagte, die Überzeugung scheint beim Verein da zu sein, dass er der Wunschkandidat ist. Er hat halt Gardemaß, ist 1,90 Meter groß. Er kann genau der Stoßstürmer sein, der im System von Urs Fischer gefragt ist. Er kann Bälle ablegen, kann eben die nachrückenden Spieler auch mal bedienen. Insgesamt ein Profil, das der Verein gesucht hat. Aber am Ende bei der Summe, da müssen die Rendite, die muss über Tore kommen. Ja, also.
Und was würdest du sagen, wie viele Tore rechtfertigen oder sind die Rendite dann oder rechtfertigen die Ablösesumme?
Ich glaube, er selber hat sogar mal irgendwann im Interview beim Ex-Verein gesagt, also er ist gar nicht der Typ, der unendlich viele Tore schießt. Ich glaube, es geht eher darum, ob er diese Rolle erfüllen kann und in dieser Rolle eben auch andere Mitspieler tatsächlich in Szene setzen kann. Bei Philipp Tietz habe ich so einen Verdacht derzeit. Der Druck auf ihn, der auch von Fans in sozialen Netzwerken aufgebaut wird, der ist besonders groß wegen der Ablösesumme, weil über allem tatsächlich auch noch dieser Sommertransfer von Benedikt Hollerbach steht. Ja, also wir haben im Sommer schon mal einen 10-Millionen-Einkauf, bei dem jetzt die Fans noch auf das erste Tor warten. Jetzt kommt noch mal ein 4 plus x Millionen-Einkauf hinzu und wir haben ja auch noch einen William Böwing. Also wir liegen insgesamt schon bei Investitionen, die sich der 20-Millionen-Marke nähern, wenn wir halt von Offensivspielern sprechen. Deswegen ist es für ihn auch wahnsinnig wichtig, dass er da einfach jetzt sehr, sehr schnell in einen Flow reinkommt, damit eben nicht die Bedenkenträger sehr schnell Recht behalten, sondern dass möglicherweise eben auch durch Tore von ihm gewiss eher Überzeugungsarbeit leisten kann, dass die Ablösesumme gerechtfertigt ist.
Dann bleibt eigentlich nur die Frage der Fragen, ne? Kann Philipp Tietz Mainz 05 retten oder dabei helfen?
Er alleine kann es ganz sicher nicht. Ja, also es wird auch noch andere Neuzugänge auf anderen Positionen brauchen. Es wird auch Zulieferer brauchen, ja, denn auch an denen mangelt es gerade über die Außenbahn eben sehr, sehr stark. Ich glaube, dass er bei Mainz 05 tatsächlich einen Impact reingeben kann, weil er auch ein Emotional Leader sein kann. Also ehemalige Mitspieler, Teamkollegen, auch Journalisten. Du hast ihn ja, glaube ich, auch bei Darmstadt 98 ja, zum Beispiel mal erlebt. Schwärmen ja von ihm, dass er halt schon einer ist, der Klartext spricht, aber auch immer sehr, sehr beliebt so in den eigenen Reihen ist, der eben Mitspielern auch sehr viel mitgibt, der auf dem Platz eben auch sich bis auf den letzten Meter verausgabt. Selbst wenn er nicht der Schnellste ist, wie er selbst sagt, hat jetzt, glaube ich, in einem Mainz 05 Format gesagt, also selbst seine Frau, die sei schneller. Die hat allerdings auch mal Fußball gespielt.
Richtig, und wo? Weißt du das?
Nee, erzähl's mir.
Opel Rüsselsheim. Opel Rüsselsheim. Ja, also sie kommt ja auch aus der Umgebung, die kennt sich auch aus, nimmt auch immer viel Rücksicht auf den Tietzer-Spitzname. Ja, also die weiß auch, wie man gegen die Kugel
geht. Ja, war auch interessant, weil er da auch sagte, also sie würde hinterher auch viel mit ihm analysieren und wenn er zum Beispiel ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann auch eben mal sagen, was hast du denn da für einen Scheiß gespielt? Ja, also da geht es dann offen und ehrlich zu dann tatsächlich.
Hat er nicht mal zu Hause seine Ruhe dann?
Nee, aber Opel Rüsselsheim bist du mir weit voraus. Ich habe mich tatsächlich gestern Abend noch gegoogelt wie ein Wahnsinniger. Ja. Ich habe es einfach nicht gefunden.
Das habe ich auch aus der damaligen Zeit in Darmstadt noch mitgenommen, das weiß ich noch.
Ja, spannend. Naja, aber ich glaube, sympathischer Typ, an dem man so als Mensch sehr viel Freude haben wird. Er kommt jetzt natürlich halt in ein nicht ganz ungefährliches Umfeld und eine Situation hinein, in der er natürlich wahnsinnig schnell auf Knopfdruck abliefern muss.
Ja. Wie seht ihr das denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare rein. Wie findet ihr generell so den Transfer von Philipp Tietz, wie findet ihr ihn so als Mensch? Was kann er für Mainz 05 leisten? Und kann er natürlich Mainz 05 retten? Das ist ja die zentrale Frage. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, und wenn wir an Stürmer denken, Mainz 05 und einen neuen, gibt es natürlich auch immer welche, die sich nicht ganz so sehr über Konkurrenz oder neue Konkurrenz freuen. Einer ist natürlich Nelly Viper. Wie ist der Transfer für ihn einzuordnen?
Ja, er gehört jetzt auf jeden Fall zu den großen Verlierern dieses Transfers. Ja, denn wenn Nelson Viper jetzt eine Hinrunde gespielt hätte, in der er reihenweise Tore geschossen hätte, dann wäre wahrscheinlich Philipp Tietz gar nicht verpflichtet worden. Dann hätte man nämlich einen Stoßstürmer mit Torgefahr gehabt. Insgesamt muss er sich jetzt erstmal mit der Konkurrenzsituation anfreunden. Wahrscheinlich auch damit, dass er zunächst mal die zweite Geige spielen wird, sich also vor allem über Joker-Einsätze anbieten muss. Auf der anderen Seite bin ich halt gespannt, ob ihm das halt auch ein bisschen Druck einfach nimmt. Also Mainz 05 ist ja im Sommer schon mit dem Wunsch reingegangen, der honorig ist. Wir haben einen jungen Stürmer aus der eigenen Jugend. Und dem wollen wir die Chance geben, der Jonathan Burkhardt-Nachfolger zu werden. Jetzt muss man aber bei Johnny Burkhardt auch immer sagen, die Fußstapfen, die der hinterlassen hat, die nehmen ja bei Mainz 05 quasi die Schuhgröße von Dirk Nowitzki fast ein. Ja, tatsächlich. Also sie sind riesengroß. Ja. Ich weiß nicht, ob es gerade angesichts von Mehrfachbelastung auch eine zu hohe Erwartungshaltung hatte, die man dann an so einen jungen Kerl auch schon formuliert hat. Also ich glaube, ein bisschen Wettbewerb hätte ihm auch gut getan. Hätte übrigens auch keinen Gesichtsverlust für ihn bedeutet. Und er muss die Situation jetzt tatsächlich annehmen. Ich glaube, das wird jetzt ein spannendes halbes Jahr. Also bei Mainz 05 nehme ich durchaus wahr, dass man mit der Entwicklung und oft auch dem Einsatz von ihm nicht zufrieden gewesen ist. Umgekehrt kann er auch nicht zufrieden sein mit dem, was er an Spielminuten bei Mainz bekommen hat in der bisherigen Saison. Und ich glaube, das nächste Jahr, das muss jetzt halt zeigen, ob er sich jetzt in diesem Umfeld noch durchsetzen und behaupten kann. Oder ob es vielleicht sogar irgendwann doch mal einen Umfeldwechsel braucht, in dem er sich vielleicht noch mal an einem neuen Platz noch mal besser entwickeln kann, vielleicht auch mal bei Null anfangen kann, wo vielleicht die Erwartungshaltung nicht so auf ihn aufgestülpt ist. All das muss sich jetzt zeigen.
Umfeldwechsel ist ein sehr gutes Stichwort. Es gab ja jetzt zuletzt auch Gerüchte, vorzugsweise von der Deichstube, dass er unter anderem bei Werder Bremen beobachtet wird. Glaubst du sogar, dass er jetzt im Winter Mainz 05 noch verlassen könnte?
Also man nimmt keine Anzeichen wahr, dass Mainz 05 ihn im Winter abgeben möchte, weil man einfach auch nochmal die weitere Entwicklung verfolgen möchte, auch sehen möchte, ob ihn jetzt vielleicht dieser Konkurrenzkampf nochmal ein bisschen animiert, weiter Gas zu geben. Man muss auch immer noch das Alter berücksichtigen, er ist immer noch ein junger Kerl. Ja, und wir wissen halt bei Stürmern auch, wie schnell das gehen kann, auf diesem irren Markt mit England und allem, was da im Rennen ist. Wenn ein 20-Jähriger irgendwann doch mal eine Serie hat, wo er mal 3-4 Tore schießt in wenigen Wochen, ja, dann weißt du selbst, wie dieser Marktwert halt hoch geht. Ja, also in unserem Job ist es dann nicht so, dass ein England hier anruft und sagt, hey Erik Hartmann, noch coole 05 Inside-Sendung, wir zahlen für dich 80 Millionen.
Da kommen wir noch hin.
Wir geben unser Bestes. Ja. Aber im Fußball ist es auf jeden Fall ja schon verrückt, wie schnell so ein Markt sich entwickeln kann. Ich kann mir vorstellen, dass Werder großes Interesse hat. Hintergrund ist auch der, im Sommer hat es ja schon mal dieses Bohai gegeben mit Vertragsverlängerungen, ob Viper bleibt oder nicht bleibt in Mainz. Und damals gab es ja schon ein ganz hartnäckiges Gerücht, dass Frankfurt ihn gerne geholt hätte und dann auch weiter verliehen hätte wohl an Werder Bremen. Also Werder Bremen tauchte jetzt im Sommer schon mal auf, jetzt wieder. Werder sucht auch einen Stürmer. Downs war deren Wunschkandidat, der wechselt jetzt zum HSV. Der ist ungefähr vom Profil her sehr ähnlich zu Nelson Viper. bin ich gespannt, ob Werder da nochmal anklopft bei Mainz 05. Es würde mich aber auch sehr wundern, wenn Mainz ihn jetzt abgeben würde, weil man faktisch einfach ja auch zwei Stoßstürmer im Kader benötigt zur Rückrunde. Also man kann ja nicht jetzt nochmal den gleichen Fehler machen und nur einen einzigen Stoßstürmer im Kader behalten. Jetzt nehme ich Moreno Fell mal aus, bei dem man, glaube ich, jetzt noch nicht erwarten kann, dass der jetzt dann durchexplodiert.
Also wenn sein Weg so weitergeht, spielt er nächstes Jahr bei Real Madrid an. Also so müsste es ja sein.
Richtig, aber wenn wir realistisch sind.
Der WM-Titel wird noch eng.
Ja, im Sommer. Ja, und dann müssen wir auch gucken, ob Deutschland oder Spanien.
Ja, genau.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, da realistisch ist es halt für ihn immer noch ein großer Erfolg, wenn er es jetzt mehrere Mal noch in den Bundesliga-Kader schaffen sollte. Und so die Bundesliga-erfahreneren Größen sind dann jetzt tatsächlich Tietz und Viper. Und ich denke, da würde Mainz 05 auch klug fahren, mit dem Duo jetzt in die verbleibende Saison zu gehen.
Ihr seht schon, wir sind also voll und ganz auf dem Transfermarktwesen schon angekommen. Das Karussell dreht sich auch bei Mainz 05 immer schneller, kann man sagen. Und Flo, einer, der jetzt schon im Prinzip quasi im Anflug ist auf Rheinhessen, ist Silas vom VfB Stuttgart.
Ja.
Was fehlt noch? Wann schlägt der hier auf? Was kommt da für ein Spieler?
Also wir haben jetzt ja 14 Uhr noch etwas, wo wir gerade aufnehmen.
Vielleicht müssen wir sagen, ne? Dienstag 14 Uhr nehmen wir auf. Von daher kann sich noch was tun.
Ja, dieser Abend. Richtig. Ich denke, dass er in den nächsten Tagen in Mainz aufschlagen wird. Das ist, glaube ich, relativ klar. Scheint jetzt noch krank zu sein. Also hat jetzt beim Testspiel des VfB Stuttgart gegen Luzern wohl auch aus dem Grunde gefehlt, dass ihn ein Infekt tatsächlich.
Soll aber
wohl auch so gewesen sein. Also er hat jetzt ja noch ein halbes Jahr Vertrag in Stuttgart. Der VfB hat jetzt keine Verwendung mehr für ihn. Ich glaube, da ging es dann so darum, dass Mainz jetzt nicht mehr die ganz große Ablösesumme zahlen wollte. Da ist man sich wohl einig geworden, dass es jetzt eine sehr, sehr geringe Summe ist, die dann aber beim Klassenerhalt eben auf knapp 1 Million oder weniger eben ansteigen kann. Das ist ein relativ risikofreier Deal, wenn Mainz es auch gelungen ist, eben das Gehalt zu drücken. Also Silas soll in Stuttgart 2,5 Millionen pro Jahr bekommen haben. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass er das jetzt in Mainz verdient nach den vergangenen Jahren.
Da kommt ja ein Rechtsaußen, so gesehen erstmal. Muss sich jetzt Paul Nebel Gedanken machen um seinen Platz?
Nee, der glaube ich nicht. Ich bin selbst gespannt, weil so diesen ganz klassischen Rechtsaußen hat Mainz ja gar nicht so in diesem System, außer bei den Schienenspielern. Aber die sind bei Mainz 05 ja auch sehr über Defensivaufgaben gebunden. Und da liegt nicht die größte Stärke von Silas dann tatsächlich drin. Also meine Vermutung ist, dass er halt sehr offensiv eingesetzt wird. Also entweder schafft man offensive Flügelpositionen, da müsste Urs Fischer aber eigentlich so sein kompaktes Zentrum aufgeben. Halte ich für unwahrscheinlich. Was ich für möglich halte, dass ähnlich wie Geraldo Becker damals bei Union Berlin zweiter Stürmer gespielt hat, der auch ein sehr schneller Spielertyp war, dass auch Silas jemand ist, der einen großen Stoßstürmer sozusagen umwuseln, umspielen kann und damit eher Herausforderer für Benedikt Hollerbach sein wird, der bislang glücklos in Mainz aufgetreten ist, der jetzt sicherlich auch nochmal versuchen wird, seine Form aus besseren Tagen zu finden. Aber mein Tipp ist tatsächlich, dass er am ärgsten Benedikt Hollerbach bedrängen wird.
Was hat Silas denn, was das Mainzer Spiel im Moment noch nicht hat?
Er hat tatsächlich eine Fähigkeit, die Mainz 05 weitgehend über den kompletten Kader fährt, nämlich Tempo, richtig Speed. Also der hat so in seinen besten Jahren hat er KMH-Geschwindigkeit von 36 gehabt. Ja, also wenn der dann wirklich hier durch 30er-Zone in Mainz läuft, dann blitzt es dann vielleicht halt einfach schon mal. Ja, weiß gar nicht, ob das technisch geht, aber
müssen wir mal probieren.
Wäre möglich. Ist damit tatsächlich, um es einzuordnen, einer der schnellsten Bundesligaspieler gewesen. Ja, also du hättest wirklich bei Umschaltsituationen damit mal eine absolute Waffe. Wenn der Platz vor sich hat, einen Ball am Fuß, dann geht der wirklich halt ab. Das ist brutal. Sehr gut im Dribbling und auch richtig guter Torabschluss. Ja. Technisch nicht immer super sauber, aber wenn er einfach Platz hat nach vorne, dann kann er halt wirklich Gefahr entwickeln, auch gute Hereingaben geben. Jetzt muss man aber bei ihm halt eine Sache halt berücksichtigen. Wie viel hat er an Qualität eingebüßt in den letzten Jahren? Denn ich habe immer noch den Silas von vor 5 Jahren im Kopf, der damals beim VfB Stuttgart eines der größten Versprechen der Bundesliga war. Damals viele Tore geschossen, war ein riesengroßes Talent. Da konnte man sich so schon die Fantasie ausmalen, dass irgendwann auch große Premier League-Clubs an ihn rangehen. Er hatte einen Marktwert von 25 Millionen. Und danach hat es bei ihm einen Einbruch gegeben. Mehrere Gründe. eben auch viele schwere Verletzungen, die er durchlitten hat. Im letzten Jahr war er nach Belgrad ausgeliehen, eben auch nicht in die höchstklassige europäische Liga, muss man sagen. Kommt jetzt aus Stuttgart, ohne eine Minute gespielt zu haben in der Saison.
Das finde ich krass.
Ja.
Das finde ich einfach krass.
Ja, und da bin ich immer ein bisschen skeptisch. So ein Start aus der kalten Hose, auch in der Jahreszeit, nicht so ganz einfach. Da muss man dann einfach auch mal gucken, wie reagiert der Körper und in welcher Dynamik, mit welchem Tempo kommt der jetzt halt hier tatsächlich rein. Denn gerade so Dynamik ist seine große Stärke über all die Jahre gewesen. Aber wenn du dann wirklich Monate lang gar nicht mehr gespielt hast, über Verletzungen zurückgeworfen worden bist, bin ich selbst gespannt, wie viel er davon auf den Platz bringen kann. Und wir müssen es ja auch immer bedenken, er muss es schnell auf den Platz bringen. Es gibt ja tatsächlich gar nicht diese große Schonfrist, dass du sagen kannst, ach, wenn er im April irgendwann jetzt in Hochform ist, ist das auch okay. Nee, so ein Transfer, der muss halt jetzt im Januar, Februar, März schon sitzen.
So, dann haben wir uns an Silas mal ein bisschen abgearbeitet. Der soll also ganz zeitnah hier in Mainz aufschlagen. Und Flo, dann lass uns doch, weil es, wie gesagt, das Karussell ist ordentlich in Fahrt gekommen hier in Mainz, gleich die nächsten Namen mal droppen und mal drüber sprechen. Ich habe hier noch Hampus Skoglund von Hammarby IF.
Ja.
Bisschen spaßhalber gesagt, wer kennt ihn nicht? Ja. auf dem Zettel stehen.
Ja.
Wie schaut's da aus?
Ja, ich habe ein Bravo Sports Poster von ihm zu Hause.
Genau.
In ihrem Zimmer hängen. Ja. Also auch bekannter Name. Nein, also erstmal schwer einzuschätzen, das Gerücht. Das ist ein schwedischer U21-Nationalspieler. Tatsächlich, wenn man sich Videos von ihm anschaut, die natürlich immer die Stärken besonders herausschneiden, bringt er Skills mit, die für Mainz sogar ganz spannend wären. Also guter, geht gerne in Dribblings, ist einer, der auch einen Zug zum Tor hat, was, glaube ich, Urs Fischer ganz gerne sieht, der so Außenspieler auch gerne bei Angriffssituationen damit nach vorne auch einschaltet. Trotzdem schwer zu beurteilen. Also es ist eine Ablösesumme von 3 Millionen im Gespräch. Ja, ein englischer Transferjournalist hatte das Gerücht eingebracht, weil wohl auch ein Championship-Club, Wrexham, an ihm interessiert ist. 3 Millionen, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr happig, weil Mainz ja viele Baustellen gerade zu beheben hat und eben auf vielen Baustellen ja auch irgendwo Geld reinstecken muss. Da muss man dann schon hinterfragen, ob für einen so jungen Kerl ohne Bundesliga-Erfahrung dann eben so eine Summe in die Hand genommen wird. Und auf der rechten Seite hat man ja eigentlich relativ viele Spieler wie Silva Wittmann, Niki Ferracznik, auch Philipp Nwene übrigens oder Cassie, wo wir ja, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen müssen, wann der wiederkommt. Es fehlt meiner Meinung nach eigentlich eher einem Linksfuß, der einfach auch mal eben Dynamik über die linke Seite und Bälle von der linken Seite hereinspielen kann, die gefährlich sind.
Du hast es doch gerade jetzt schon aufgegriffen. Komm, rechte Seite, Anthony Cassie. Gib uns doch da gerade mal kurz ein Update dazu, wie schaut es da aus und wann können die Mainzer 5-Fans wieder mit ihm rechnen?
Ja, worüber ich mir Gedanken mache bei Cassie ist, warum man da jetzt so im alten Jahr noch ein bisschen so Rätselraten betreiben musste. Ja, also Cassie hatte sich ja in Augsburg beim einzigen Saisonsieg in der Bundesliga eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Dann sah es erstmal auch so aus und wurde auch so kommuniziert, dass er erst 2026 zurückkehrt. Dann sah es zwischenzeitlich aber auf einmal wieder ganz gut aus Ende des Jahres, weil er Mannschaftstraining war. Dann war noch die Hoffnung, vielleicht kann er sogar schon mitwirken. Und auf einmal war er wieder raus aus dem Mannschaftstraining und in der Reha, was ja eigentlich immer für einen Rückschlag spricht. Und der Stand ist jetzt derzeit der, dass er jetzt einige Tage in Frankreich war, in der Reha, im Laufe des Januars nach Mainz zurückkommen soll. Nico Bungert, der Sportdirektor, hat gesagt, die ersten 3 Bundesligaspiele, also jetzt die englische Woche mit Union, Heidenheim und Köln, wird er sicher ausfallen. Trotzdem ist dann die große Frage, wann steigt Cassie wieder ins Mannschaftstraining ein und wann ist er dann auch wirklich in der Lage, risikofrei auch wieder Bundesliga-Fußball spielen zu können. Also ich will jetzt nicht in die Glaskugel schauen, weil es unseriös ist, aber irgendwie klingt es halt danach, als ob er mehr als die 3 Spiele ausfallen würde. Und das ist für Mainz halt eine brutale Hypothek, weil ich sag immer wieder da den Begriff des Hidden Champion. Für mich ist Cassie vielleicht der zweitspielstärkste oder drittspielstärkste Spieler im Kader. Das Spielverständnis, das der über diese Außenbahn halt reinbringt, mit denen er seine Mitspieler glänzen lässt, das ist schon wirklich ein absolutes Qualitätsmerkmal, dass Mainz 05 seit seinem Ausfall einfach auch fehlt. Der wird auf dem Transfermarkt auch schwer zu ersetzen sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber man muss über die Außenbahn in jedem Fall nachsteuern, weil Antrieb über die Außen wirklich in diesem Kader jetzt halt zu kurz gekommen ist.
Ja. Vielleicht ja dann doch mit Hampus Skoglund, mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. So, dann haben wir noch einen Verteidiger in petto, ist gar nicht so weit entfernt, derzeit angestellt, und zwar bei Eintracht Frankfurt, und er heißt Aurel Amenda. Mhm. Klingt auch erstmal spannend, junger Verteidiger.
Ja.
Soll angeblich in Mainz gewesen sein, wurde gesehen, wie man gehört hat.
Ja. Da muss man immer vorsichtig sein, weil ja auch Tedesco, wie wir uns erinnern, gesehen wurde, als dann die Trainernachfolgedebatte war. Ja, und Tedesco hatte ja an dem Abend dann Istanbul-Derby. Ja, so, das war dann
relativ schwierig für ihn.
Ja, ja, soll ja wohl auch Christian Heidel dann geschrieben haben hier, ne, ich bin doch gar nicht in Mainz gewesen, und wenn, dann sage ich schon Hallo. Ja, also da muss man immer vorsichtig sein. Trotzdem vom Profil her natürlich ein total spannender Typ. Ja, Gardemaß 1,94. bis 1,97, da kursieren ganz unterschiedliche Werte. Sehr kopfballstark, gutes Passspiel. Rohdiamant, vor ein paar Jahren eben für 9,5 Millionen nach Frankfurt gewechselt, konnte sich auch wegen Verletzungen dort noch nicht so richtig behaupten, hat auch Top-Leute vor sich. Jetzt haben wir intern so ein bisschen erfahren, dass die Eintracht ihn eigentlich gar nicht gehen lassen möchte, und wenn, dann würde sie halt einen Preis von 10 Millionen Euro roundabout aufrufen. Das ist natürlich eine Summe, die Mainz 05 niemals bezahlen könnte. Also es müsste dann wahrscheinlich schon ein Leihdeal sein. Spannend ist, dass ja ausgerechnet heute der Berater von Amenda rausgeprescht ist und gesagt hat, also wir können mit den Spielzeiten nicht zufrieden sein. Wir respektieren den Vertrag, aber wir werden jetzt schon alle Optionen im Januar prüfen. Das heißt für mich aber auch, dass es noch keinen hieb- und stichfesten neuen Verein gibt, sondern dass man jetzt erst einmal vielleicht auch den Markt checkt, mit Eintracht Frankfurt auch erstmal sich absprechen muss, ob dann doch eine Leihe geht, damit auch Amenda seine WM-Chancen für die Schweizer Nati verbessern kann. Das klingt für mich alles jetzt nicht danach, als ob das in den nächsten 2, 3, 4 Tagen dann schon umsetzbar ist. Und ich glaube, da muss Mainz dann auch immer gucken, ist in unserer Prioritätenliste jetzt ein Innenverteidiger schon vor der englischen Woche eigentlich erforderlich, oder ist das die Position, auf der wir im Zweifel auch noch warten wollen oder könnten bis Ende des Monats?
Zumal dort sich ja mit Kaspar Poczulski jetzt jemand auch in den Vordergrund gespielt hat, der ja auch inzwischen echt eine ernsthafte weitere Alternative zu den ohnehin bestehenden Innenverteidigern ist.
Also ich bin schon auch der Meinung, dass ein Innenverteidiger, gerade so ein zentraler Kopfballstarker, dem Spiel gut täte. Ich glaube auch, dass er dem Profil, das Urs Fischer spielen lassen möchte, sehr gut täte. Trotzdem habe ich meine Meinung auch ein bisschen geändert. Für mich war erste Priorität ein Mittelstürmer. Ja, jetzt hat man ja sogar 2 Offensivspieler schon verpflichtet. Und zweite Priorität wäre für mich tatsächlich inzwischen auch ein Außenspieler, im Wissen, dass Cassie jetzt eben sicher erstmal weiter ausfällt. Und auch Philipp Mwene ja so ein bisschen fraglich ist jetzt vor dem Spiel bei Union Berlin. Auch der hatte ja eine muskuläre Geschichte. Also ich glaube tatsächlich, einen Innenverteidiger könnte man auch Ende des Monats vielleicht nochmal versuchen.
Und beim Außenspieler wäre ja noch einer dann in der Verlosung, von dem man auch so ein bisschen was durch Mainz hat geistern hören und nicht sehen. Borna Sosa.
Ja, ich glaube, wir hatten ja auch die Folge mal vor einigen Monaten. Ne? Also ich glaube auch so ein Kandidat, auf den man kommen kann, weil er natürlich eine Vergangenheit im südwestdeutschen Fußball beim VfB Stuttgart mitbringt, die extrem erfolgreich war. Sehr viele Assists gegeben über die linke Außenbahn. Wäre damit natürlich genau dieses Profil, das sich, glaube ich, auch viele Fans wünschen würden. Endlich mal ein Linksfuß über die Außen, der halt Gefahr erzeugt, ja, und eben die Stürmer in der Mitte bedient. Jetzt hatte Florian Plettenberg, der Sky-Transfer-Experte, hatte halt auch gestern geschrieben, also so richtiges Interesse hat Sosa nicht, Crystal Palace zu verlassen. Er spielt da zwar kaum, aber ich gehe davon aus, er wird sich schon 2, 3 Brötchen dort mehr leisten können als möglicherweise beim klassischen Bundesligisten. Auch unsere Informationen sind, dass das derzeit nicht heiß ist. Und trotzdem muss man so eine Personalie, glaube ich, immer im Blick behalten. Sollte sich, glaube ich, in so einem Fall mal eine Tür öffnen, würde es mich auch sehr, sehr wundern, wenn man dann kein Interesse zeigen würde. Aber da muss, glaube ich, schon viel zusammenpassen.
Lass uns gerade noch flott auf die andere Seite gucken, auf die Abgangsseite. Mhm. Wer könnte, ein bisschen böse gesagt, das sinkende Schiff vielleicht im Winter noch verlassen? Amindu Sieb ist zum Beispiel einer, der am Sonntag nicht beim Training war, erst danach dann zur Mannschaft gestoßen ist.
Ja.
Wie ist das zu interpretieren?
Ja, also es gibt ja die Gerüchte und ich glaube, die sind ganz handfest, dass man da über eine Leihauflösung nachdenkt. Ja, also Mindo Sieb kann mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sein. Die haben sich unter Urs Fischer im Übrigen auch überhaupt nicht verbessert. Also gegen St. Pauli wurde er mal eingewechselt, ansonsten eigentlich kaum berücksichtigt. Ja, er ist ja vom FC Bayern jetzt noch bis Ende dieser Saison ausgeliehen. Nico Bungert hat gesagt, also erstmal wollen wir jetzt Spieler holen und dann gucken wir, was auf der Abgangsseite passiert. Es wird jetzt spannend mit dem Silas-Transfer. Jetzt hat man nämlich zwei Offensivspieler, ja, und damit verschlechtert sich die Ausgangsposition für Mindo Sieb noch weiter, noch drastischer. Ich gehe davon aus, also so wie Nico Bungert das geäußert hatte, hat man diese Tür zu einer möglichen Auflösung schon geöffnet und meiner Meinung nach nicht nur mit einem Spalt, sondern fast so sperrangelweit. Es würde mich sehr wundern, wenn man ihm Steine in den Weg legen würde und wollte, wenn Mindo Sieb den Verein jetzt doch verlassen wollte, in eine andere Richtung.
Gibt es noch weitere Kandidaten, die womöglich verliehen werden?
Ich denke, dass bei den jungen Spielern auf jeden Fall was passiert. Also bei Konstantin Schopp hat Nico Bungert schon klar gesagt, dass es da gerade sehr konkret wird. Das ist ja ein junger Spieler, der bislang nur in der U23 zum Einsatz kam, von Sturm Graz im Sommer verpflichtet wurde. Da gibt es Indizien, dass er vielleicht auch nach Österreich, in seine Heimat wieder zurückgeht. Blau-Weiß Linz, die gerade letzter sind in der österreichischen Bundesliga, die sollen ihn auf dem Schirm haben, als Leihkandidaten zumindest. Und ich glaube, auch bei einigen Offensivspielern wird man jetzt ernsthaft darüber nachdenken müssen, dass eine Leihe sinnvoller ist. Also auch die Ausgangsposition von Ben Bogdzin hat sich jetzt ja nicht verbessert durch die Transfers, ne, die Voraussichten, auch Silas-Transfer. Da macht, glaube ich, eine Leihe Sinn. Bei Lasse Ries muss man mal gucken, der jetzt zum dritten Torwart abgestiegen ist, ob auch da vielleicht es sinnvoll wäre, mal Spielpraxis in einem anderen Umfeld zu sammeln. Und ich glaube, da muss man im Generellen mal gucken, kommen noch Spieler auf den Verein zu, die jetzt nach den nächsten 3, 4 Spielen sagen, hey, meine Situation verändert und verbessert sich hier überhaupt nicht, ja, können wir nochmal reden. Also ich habe dann Nordin im Kopf, ja, für den die Situation jetzt, glaube ich, auch nicht leichter geworden ist. Ich glaube, da wird man mal jetzt so in einer Woche oder anderthalb Wochen nochmal schlauer sein, weil wir dann einfach auch nochmal gucken können, wer ist denn jetzt im Ranking wirklich nach ganz unten gerutscht, ja, und wer hat möglicherweise doch noch Chancen, unter Urs Fischer regelmäßig Einsatzminuten zu sammeln.
Bleibt also eine spannende Zeit noch bis Ende Januar. Wir werden natürlich genau dranbleiben und für euch alles verfolgen, berichten jeden Tag. Bei uns könnt ihr wirklich alles verfolgen, vor allen Dingen auch gerne in unserem Mainz 05 News-Ticker, den wir ja immer eifrig mit neuen Nachrichten füttern. Und übrigens, wer unsere Videoshow mal beim Staubsaugen oder Autofahren hören will, uns gibt es auch als Podcast und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt, also auch gerne dort mal reinhören. So, Flo, dann gucken wir mal ganz kurz. Wir durften ja heute die Handys mit in die Show nehmen, ob es irgendwelche Updates gibt, die wir noch erfahren haben oder nicht, dass wir jetzt schon von der Aktualität überholt worden sind. Ich sehe, bei mir ist nichts, bei dir ist es auch ruhig. Wunderbar, dann können wir weitermachen mit der Mainz 05 Zahl der Woche. So, lieber Flo, 1795. Eine ganze Menge habe ich für dich mitgebracht. Darfst mal kurz grübeln, was könnte das, in welche Richtung könnte es in etwa gehen?
Da muss mir einen Tipp geben.
Das ist eine Tagezahl.
Nee, ich bin raus. Ich bin
wirklich Der letzte Sieg von Mainz 05 gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga liegt 1795 Tage zurück, war fast genau vor 5 Jahren, 6.2.21. Mhm. Ja, man muss schon rechnen, wir sind jetzt wieder in 26.
Ja, ja, ja.
1-0 Heimsieg und übrigens der letzte Auswärtssieg.
Das weiß ich.
Bei Union Berlin. Hast du recherchiert.
Da habe ich recherchiert. Ich glaube, ich habe es auch schon oft genug geschrieben, weil diese Serie einfach nie reißt. Ja? Ja. Ich fahre jetzt ja selbst zum 4. Mal irgendwie hin und ich sehe ja nur Niederlagen, aber es fügt sich in das Bild von Mainz 05 ein. August 2002, Doppelpack André Voronin, 2-0 Sieg.
Und wer war Trainer?
Jürgen Klopp.
Ja, na klar.
Tatsächlich, ja. Aber selbst dieser Erfolg war so ein bisschen bittersüß, weil man, glaube ich, einige Wochen zuvor an der alten Försterei den Aufstieg in die Bundesliga verspielt hatte. Genau. Also war so ein bisschen Revanche, aber es war halt auch nicht so wie dieses Gefühl, dass man wahrscheinlich am letzten Spieltag lieber einfach aufgestiegen wäre ein paar Wochen vorher.
Absolut. Ja. Alte Försterei, wir sind schon angekommen. Du bist ja auch quasi schon auf dem Weg für uns dahin, wirst am Wochenende dort live für uns berichten. Und einer, naja, gut, für den ist es natürlich auch keine Auswärtsfahrt wie jeder andere, Urs Fischer. Er kehrt zurück an die Alte Försterei, zu seinem Ex-Club, bei dem er so erfolgreich war. Mit welchen Gefühlen fährt man da jetzt als Urs Fischer am Samstag in die Hauptstadt?
Also er sagte schon, dass Emotionen da natürlich im Spiel sein werden, sonst müsste er lügen. Ja, also ich nehme ihn dann schon auch ab, dass das ein besonderer Moment einfach sein wird. Erstmal ist dieses Stadion sowieso von der Atmosphäre her so dicht, so laut, ja, also so kompakt, also wie kaum ein zweites Bundesliga-Stadion. Das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre. Und dann hat er auch ganz Außergewöhnliches dort geleistet. Er hat den Verein von der zweiten Bundesliga bis in die Champions League geführt.
Können wir gerade mal vielleicht noch ein Bild zeigen, liebe Regie? 2019, ja, da sehen wir es doch. Ja, ne? Das war der Aufstieg in die erste Bundesliga.
Geduscht mit Apfelschorle.
Genau, wie immer.
Sieht doch
wie
so
immer.
Aus. Ja. Genau. Nein, wird schon Bier gewesen sein.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, so eine Geschichte findet man im deutschen Fußball jetzt auch gar nicht mehr so häufig, dass ein Trainer so eine Aufstiegsgeschichte mit einem Verein hingelegt hat, ihm auch, glaube ich, taktisch so eine DNA mitgegeben hat, die übrigens jetzt ja wieder unter Steffen Baumgart zu erkennen ist. Und Christoph Biermann, der Buchautor und Elf-Freunde-Journalist, der hat mal vor einiger Zeit zu mir gesagt, er hatte ja Urs Fischer mit Union ein Jahr sehr intensiv eng an der Mannschaft begleitet. Der hätte da Spuren hinterlassen wie Jürgen Klopp eben in Mainz, in Dortmund. Auch wenn Urs Fischer vielleicht nicht dieser emotionale Vulkan ist, aber eben mit seinem Arbeiten, seinem Wirken, auch seiner Art, seinem sympathischen, bodenständigen Arbeiten, hat er da einfach Spuren hinterlassen. Und ich glaube, da wird man ihm und seinem Co-Trainer, der da, glaube ich, auch noch eine enge Verbundenheit genießt, dem wird man da wahrscheinlich über Choreo oder Gesänge mit Sicherheit sehr danken.
Trotzdem schon knifflig für ihn, oder? Er wird sich wahrscheinlich schon total freuen, viele alte Bekannte wieder zu treffen. Muss aber im Nachgang dann darauf hoffen, dass alle irgendwie enttäuscht nach Hause fahren.
Ja. Ne? Aber ich glaube, da ist er Pragmatiker genug, weil er weiß, dass es jetzt darum geht, mit Mainz 05 Erfolgserlebnisse zu sammeln, um ein Gefühl aufzubauen, dass man diesen Abstiegskampf jetzt auch wirklich bewältigen kann, dass sich harte Arbeit lohnt. Ja? All das ist auch unter Urs Fischer bislang nur so punktuell gelungen. Der einzige Sieg war jetzt gegen Samsunspor. In der Bundesliga hat es Unentschieden gegeben. Es wird jetzt einfach mal Zeit, vielleicht auch einen Sieg einzufahren, auch mal wirklich auf der Tabelle zu sehen, hey, wir kommen wieder ran. Dieses auf die Tabelle guckt man nicht, ist ja letztlich Unsinn. Ne? Also jeder guckt da immer drauf und rechnet mal so ein bisschen durch. Ich glaube, einfach mal das Gefühl zu haben, hey, wir sind nur noch ein Sieg zum Beispiel vom Relegationsplatz entfernt oder der 14., 15. Platz ist irgendwann wieder in Reichweite. Das ist dieses Gefühl, das Mainz jetzt auch einfach braucht, um eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Und die muss ja schon im Januar gelingen.
Dann lass uns doch einfach mal auf die Tabelle schauen, oder? Blenden wir sie gerade mal ein. Hier sehen wir sie. Also, wie du sagst, es fehlt irgendwie so dieser eine Sieg, um dran zu sein. Es ist doch schon aber eben bis auf Platz 15, der mal komplett retten würde, sind es 6 Punkte. Also da muss schon was passieren jetzt, vor allen Dingen in der englischen Woche, die ja in Berlin gestartet wird. Mhm. Und was würdest du sagen? Muss man schon was holen eigentlich in Berlin, oder? Um so was zu initiieren, was anzustoßen, was auszulösen jetzt in dieser Rettungsmission?
Ja, also eine Niederlage wäre dann schon fatal zum Start und würde den Druck halt riesengroß machen vor dem Heimspiel gegen Heidenheim, bei dem dann wirklich gar nichts schief gehen dürfte. Ich bin, glaube ich, ein bisschen skeptisch jetzt vor dem Spiel am Samstag aufgrund dieser langen Vorgeschichte ohne Sieg. Ja, und weil ich auch meine Vorgeschichte der letzten Jahre kenne, ich habe auch bei Union Berlin da alles erlebt, mit 2 verschossenen Elfmetern von Ludovic Ajorg in einem Spiel und Niederlage. Also würde ich jetzt sagen, ich erwarte ein schönes Spiel am Samstag und du würdest mich an Lügendetektor anschließen, das Ding würde in die Luft fliegen, weil es wirklich die Lüge des Jahres halt wäre. Ja, also beide werden da nicht um Ballbesitz kämpfen, ja, wird viele lange Bälle geben. Ich glaube, das ist so ein klassisches 0-0-Spiel, bei dem es dann einfach darum geht, dass du in der einen Standardsituation oder in den wenigen Angriffssituationen, wo du Möglichkeiten hast, dass du da effektiv bist, dass du da deine Chance nutzt. Und ich glaube, darauf muss jetzt auch Mainz 05 hinarbeiten. Darauf wird auch Union Berlin hinarbeiten. Dann wird man sehen, wer es besser macht. Aber ja, ich glaube, so ein Erfolgserlebnis zum Start wäre schon gut. Einfach auch für die Stimmung.
Wir haben unsere Userinnen und User auch mal gefragt in unserem WhatsApp-Kanal von Mainz 05, bei der Allgemeinen Zeitung und natürlich bei Instagram, wie sie das sehen. Ja, und da sehen wir, Flo, also ne, da glauben schon recht viele dran, dass ausgerechnet jetzt in Berlin der zweite Saisonsieg gelingt. Was glaubst du denn? Also du hast ja zwar gerade eben gesagt, klassisches 0-0-Spiel, aber wenn du dich jetzt auf einen Tipp festlegen musst, kann auch gerne die Tendenz sein, musst nicht haargenau tippen. Ja. Wir beide wissen ja ganz genau, dass wir da ein besonderes Näschen auch für sowas haben, gell? Ironie off.
Ja, deswegen würde ich 0-0 tippen, damit am Samstag alles anders wird, ja, und es vielleicht ein deutlich besseres Spiel wird, als ich es jetzt erwarte. Ich bin halt skeptisch. Ich glaube halt tatsächlich, dass es am Ende so ein Spiel mit wenigen Toren wird, ja, und dass die effektivere Mannschaft vielleicht gewinnen wird. Und möglicherweise ist aber keiner effektiv und es geht dann wirklich 0-0 aus. Trotzdem freut mich dieser Optimismus, weil er ja auch tatsächlich zeigt, dass das Umfeld, dass die Fans den Glauben an die Mannschaft nicht verloren haben. Ja, ich bin immer ein bisschen abergläubisch. Ich glaube, das letzte Mal, wie gesagt, 2002 gewonnen. Ich glaube, in dem Jahr hat Sven Hannawald das letzte Mal die Vier-Schanzentournee für Deutschland gewonnen. Wir wissen also mal, wie lange das her ist. Ja. Aber vielleicht reißt ja dieser Fluch von Mainz 05 bei Union schneller als die Vier-Schanzentournee. Denn ja, ich glaube, da ist der Zug für dieses Jahr ja sicher abgefahren.
Ganz sicher. Ja, und ein Punktgewinn wäre in der Tat ein wichtiger Startschuss für die Mainzer in den Januar. Wir können jetzt gerade auch nochmal auf die Partien schauen, die auf die Mainzer im Januar warten. Und da haben wir natürlich echt, gerade was das Thema Klassenerhalt angeht, knackige Partien. Union, dann Heidenheim, englische Woche. Erst dann beim 1. FC Köln zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Und dann in Leipzig. So, und wenn man sich Partien anschaut und auch als Sportjournalisten oder Fans sich so eine Reihe von Spielen anschaut, dann sagt man sich ja immer, und wie viele Punkte müssen sie holen aus den Spielen? Was würdest du sagen, Flo?
Mindestens 6. Finde ich.
Nehmen wir Leipzig mit rein auch?
Ja, nehmen wir Leipzig mit rein, weil ich glaube, man darf jetzt kein Spiel herschenken und auch Leipzig hat in dieser Saison schon viele, viele knappe Ergebnisse. Aber ich würde alle Spiele reinnehmen und dann würde ich sagen, also so 6 Punkte sollten es mal mindestens sein. Also ganz wichtig wäre es einfach schon mal so diesen Heimfluch jetzt zu brechen. Also man hat ja schon fast ein Jahr kein Heimspiel mehr gewonnen. Das letzte war der FC St. Pauli. Da hat man jetzt mit Heidenheim, mit Wolfsburg, finde ich, schon 2 Gegner, gegen die man das mal schaffen kann. Und es wäre auch, glaube ich, ganz gut, auswärts bei Union beim 1. FC Köln vielleicht ein Pünktchen mitzunehmen. Denn selbst wenn man momentan noch ein bisschen mit dem Fanclass auf diese Mannschaften gucken kann, ja, also sie nicht ganz enteilen zu lassen, das kann sich vielleicht in Richtung Frühjahr auch nochmal auszeichnen, wenn dann die Sonne scheint und diese klassische Mainz-Atmosphäre mit Marktfrühstück, voller Mewa-Arena und dann noch richtig Halligalli im Stadion.
Magst du auch,
richtig, gell? Losgeht. Ja, das liebe ich. Ja. Das liebe ich. Also dieser Winter mit dem Schnee und jetzt, ich glaube, -6 Grad dann noch in Berlin am Samstag, ja, das bin ich jetzt nicht der wärmste Mensch für. Also wenn sie im März sozusagen Tuchfühlung haben und dann, sag ich mal, richtig die Sonnenstrahlen reingehen, die Leute eben vormittags fortglühen in der Stadt, dann haben wir hier wieder, glaube ich, richtig Spaß dran. Ein
bisschen Zeit hast du noch, die wärmste Kleidung, die du in deinem Schrank hast, einzupacken fürs Wochenende. Die wirst du auf jeden Fall brauchen in Berlin. Ne? Ich wünsche dir jetzt schon mal warme Gedanken, wenn du an der alten Försterei sitzt.
Danke.
Und Flo, vielen lieben Dank für all die Expertise, die du heute hier eingebracht hast. Hat mir wieder großen Spaß gemacht.
Mir auch, Dankeschön.
Und ich hoffe, euch natürlich auch, denn jetzt sind wir am Ende unserer neuesten 05 Inside-Folge angelangt. Am Samstag sind wir mit ihm in Berlin und natürlich auch in der kommenden englischen Woche für euch ganz nah am Mainzer Ball dran. Übrigens da schon mal ein Hinweis. Nächste Woche wird es 05 Inside erst am Mittwoch geben, denn am Dienstagabend steht ja dieses ultimativ wichtige Heimspiel gegen den FC Heidenheim auf dem Programm. Deshalb haben wir unsere nächste Folge auf Mittwoch verlegt. freuen uns natürlich auch schon wieder dann, dass ihr uns treu bleibt und einschaltet und ja, kommentiert wie gesagt gerne auch mal, wie eure Meinung derzeit zu Mainz 05 ist. Wir freuen uns sehr darüber und danken euch fürs Zuschauen, wünschen euch noch eine schöne Woche. Wer nach Berlin fährt, ganz viel Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao.